danken dir für unseren Bruder, der sich vorbereitet hat, uns dein Wort weiterzugeben. Und wir bitten dich, dass du ihn erfüllst mit Freudigkeit, mit deinem Heiligen Geist, dass das, was er vorbereitet hat, uns so weitergibt, ja, wie du es möchtest. Segne du ihn, segne du uns und rede du durch ihn zu uns. Amen.
Amen. Ich kriege neuerdings Predigt-Feedback auch aus der jüngeren Generation. Und ich habe gelernt, Konzentration ist alles. Also vielleicht können wir kurz lüften. Wir sind im 1. Timotheus, im 6. letzten Kapitel angelangt. Timotheus 6, die Verse 11 bis 16. Ich lese vor, ab Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Was für ein gewaltiger Text. Ich würde sagen, wenn der Timotheusbrief so ein Kuchen wäre, wäre das nochmal so ein richtiges Sahnestück zum Schluss. Was für ein krasser Text. Matthias hat vorhin zu mir gemeint, eigentlich ist heute schon Schluss mit dem Timotheusbrief, weil da steht am Schluss Amen, das war's. Mal gespannt, was nächste Woche noch kommt. Ein Finale Furioso. Paulus schreibt den Brief ja, wie es schon im Titel heißt, an den Timotheus. Und in großen Teilen geht es in dem Brief um ganz praktische Dinge. Wie geht es mit Ältesten in der Gemeinde? Wie geht es mit Diakonen? Wie verhält man sich in der Gemeinde? Was sind Do's und Don'ts? Und letzte Woche hat Matthias gepredigt über zwei Themen, die heute nochmal aufgegriffen werden. Das eine Thema war falsche oder fremde Lehre. Das stand in Kapitel 6, Vers 3 und 4, wenn wir nochmal nach oben gehen. Da heißt es in Vers 3 und 4, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Das war das Thema falsche Lehren, fremde Lehren. Und das zweite Thema, über das er gepredigt hat, war Habgier. Verse 9 und 10 können wir uns dann nochmal anschauen aus dem Kapitel 6. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen, etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also es ging um falsche Lehren, fremde Lehren und um Habgier. Und auf genau diese beiden Themen bezieht sich Paulus im Vers 11. Wenn er da sagt, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Fliehe vor Irrlehre, vor falscher Lehre, fliehe vor Geldgier und jage nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Fliehen und nachjagen. Das sind die ersten zwei von insgesamt vier so dynamischen, martialischen Verben, die Paulus hier verwendet. Fliehen und nachjagen. Die anderen zwei stehen im Vers 12, wo es dann heißt, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Fliehen und nachjagen, kämpfen, ergreifen. Werde ich heute noch ein paar Mal machen, dann könnt ihr es euch gut merken. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Die vier Verben kommen vor und die kommen in der Bibel sehr oft vor. Wenn man ans Alte Testament denkt, wie oft ist da fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen und wieder von vorne fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Wenn man an David denkt, David und Saul, David flieht vor Saul, Saul jagt ihm nach, gibt immer wieder Kämpfe, auch wenn sie nicht direkt miteinander kämpfen, die Männer kämpfen miteinander und ergreifen. Saul versucht dauernd, den David zu ergreifen, aber der David ergreift den Saul zweimal. Einmal schneidet er ein Stück von seinem Mantel raus und einmal klaut er ihm einen Speer und einen Tonkrug. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Oder auch David und Absalom. Absalom macht so eine Rebellion und hat ein Heer und rückt auf Jerusalem zu. David flieht, Absalom jagt ihm nach. Es kommt zum Kampf und es kommt zum Ergreifen. Der Absalom verheddert sich mit den Haaren im Baum und der Joab ergreift ihn und tötet ihn. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Immer wieder, auch in unserem Text. Und deshalb schauen wir uns die Sachen ein bisschen genauer an. Was ist das Fliehen? Fliehen ist sinnvoll, wenn der Feind an einer Stelle zu stark ist. Also dann sollte man sich nicht in irgendwie einen verlustreichen Kampf verwickeln lassen, sondern sich zurückziehen. Und Vorteile hat man beim Fliehen, wenn man es frühzeitig erkennt, dass man fliehen sollte, weil dann hat man mehr Zeit. Und ein weiterer Vorteil beim Fliehen ist, wenn man schnell rennen kann oder sich irgendwie schnell fortbewegen kann. Also früh erkennen, schnell rennen und weit rennen, also nicht zu früh aufhören. Das sind so die Merkmale für eine gute Flucht. Und ich denke, das kann man aufs Geistliche auch übertragen. Nicht zögern. Wenn man an Lot denkt, der mit seiner Familie aus Sodom geflohen ist, seine Frau hat gezögert, hat zurückgeblickt und ist erstarrt. Das ist Fliehen. Vor wem oder vor was sollen wir fliehen? Unser Text sagt schon zwei Sachen, nämlich das, was davor genannt war, Irrlehre, falsche Lehre und Habgier. Was noch? Was sagt die Bibel, vor was wir fliehen sollen? Wer weiß was? Vor Unzucht. Weißt du auch, wo es steht? 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Vor was noch? Okay, kann sein, weiß ich nicht. Also falsche Lehren auf jeden Fall. Götzendienst, sehr gut. Weiß ich auch, was steht? Auch in Korinther, 1. Korinther 10, 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Dann gibt es nochmal eine ähnliche, wie das, was Susanne schon gesagt hat, in 2. Timotheus 2, 22. da steht, so fliehen nun die Jugendlichen Lüste oder Begierden, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und eine letzte Stelle habe ich noch gefunden in Psalm 34, Vers 14 und 15. Da heißt es, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Also weiche vom Bösen, weiche zurück, dreh dich um, fliehe. Also wir haben einige Themen, Irrlehre, Habgier, Unzucht, Götzendienst, jugendliche Begierde, generell vom Bösen. Fliehe. Vor was bist du auf der Flucht? Wo machst du das? Fliehen. Oder wo solltest du auf der Flucht sein und nicht irgendwie einen Kampf anfangen, sondern ich erkenne es früh und ich laufe weit. Fliehen, nachjagen. Da haben wir schon ein paar Stellen gelesen, die gehen nämlich immer so, fliehe dem, jage dem nach, so gehen die Bibelstellen. Ne? Fliehe und jage nach. Vom einen fliehen und dann aber nicht einfach nur fliehen und dann in der Mitte stehen bleiben, sondern es ist immer fliehe und jage nach. Also damit laufe ich automatisch weiter und bleibe nicht stehen und der Feind kriegt mich dann doch noch, sondern ich fliehe und jage nach. Das ist der Schlüssel beim Fliehen, dass man nicht stehen bleibt, sondern ich fliehe und ich jage nach. Was sollen wir nachjagen? In unserem Text haben wir schon Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Wer weiß noch was? Frieden. Die gut aufgepasst haben. Das war nicht in Psalm 34, Vers 15 schon drin. Suche den Frieden und jage ihm nach. Und das Gleiche steht auch in Hebräer 12, aber wer weiß, was da noch steht? Dem Frieden und der Heiligung. Hebräer 12, 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und in unserer Auflistung im Timotheusbrief, da steht ja Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut sollen wir nachjagen. Auch wenn es nicht dasteht, habe ich einfach mal noch Galater 5, 22, weil es so viele der Frucht des Geistes ist, dass man sicher die anderen auch nehmen kann. In Galater 5, 22 steht die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jagt nach der Liebe, der Freude, dem Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, Glauben, Heiligung. Was jagst du nach? Wart ihr schon mal auf der Jagd? Also so richtig? Nachjagen? Wir haben ein altes Haus. Und wir haben viele Mäuse immer wieder, besonders im Herbst. Und da bin ich dann doch tatsächlich am Nachjagen. Und was man für die Jagd braucht, ist, man braucht eine Idee, wie es klappen kann. Also wie kriege ich die Maus? Und dann braucht man Geduld, Beharrlichkeit und meistens klappt es nicht beim ersten Versuch, sondern man braucht dann eine gewisse Kreativität, wie man es noch machen kann, verbessern könnte, anpassen könnte. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo es dann Pam macht. Oder neuerdings humaner, diese Klappe geht zu und man kann das Tier aussetzen, was meine Kinder präferieren. Diesen einen Moment, diese Explosivität und dann hat man es ergriffen. Das braucht es beim Nachjagen. Was jagst du nach? Der Liebe? Der Heiligung? Wisst ihr alle, was Heiligung bedeutet? Heiligung heißt, immer mehr so zu werden, wie Gott sich mich vorstellt, wie Gott sein möchte, wie Jesus es vorgelebt hat. Man kann auch Nachfolge sagen. Zur Heiligung der Prozess, immer mehr so zu werden, wie Gott sich das vorstellt. Das ist Heiligung und dem sollen wir nachjagen. Wie jagst du der Heiligung nach? Hast du eine Idee? Hast du Geduld, Beharrlichkeit, Kreativität, wenn es nicht so klappt? Und dann dieser Moment, zack, ich ergreif's. Jetzt mache ich es wirklich. Nachjagen. Fliehen, nachjagen, kämpfen. Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was gibt es noch für Bibelverse zum Kämpfen? Wer weiß was? Die Waffenrüstung, Epheser 6, Vers 11 und 12 möchte ich da lesen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist unser Kampf. Fällt noch jemand eine Stelle ein zum Kämpfen im Neuen Testament? Ich denke, dieses Kämpf, den guten Kampf des Glaubens, ist einem sehr präsent. Aus der Bibel schon die Timotheus-Stelle. Ich habe noch gefunden in Judas Brief 1, Vers 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Also wie in Timotheus kämpft den guten Kampf des Glaubens, dass er für den Glauben kämpft. Ähnlich in Philipper 1, 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also nicht miteinander kämpft, sondern zusammen kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und dann gibt es noch in Hebräer eine Stelle, gegen was wir kämpfen sollen, gegen was anderes. Begierden. Im Schlachterübersetzung Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das ist das Kämpfen. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie man kämpft. Da kann man die Waffenrüstung in Epheser 6 lesen, was für Werkzeuge wir haben zum Kämpfen. Was ist das Schlimmste, was einem passieren kann im Kampf? Man kann verletzt werden, ja. Aber ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich quasi im Ring stehe, und ich weiß gar nicht, dass jetzt ein Kampf stattfindet, sondern ich gucke so vor mich hin und dann klingelt die Glocke, bing, bing, bing. Und ich weiß nicht, dass der da drüben gleich rüberkommt und mir richtig eine reingibt. Ich weiß gar nicht, dass ich im Kampf bin. Das ist, denke ich, das Schlimmste, was einem im Kampf passieren kann. Ich rechne gar nicht damit, dass gleich was auf mich losgeht. Ich könnte ja zumindest mal die Arme hochnehmen, dann würde ich nicht so schlimm verletzt werden, nicht gleich beim ersten Schlag auf dem Boden liegen. Also das Schlimmste ist, wenn ich nicht mit dem Kampf rechne. Und ein Kampf kann zwei Richtungen haben. Natürlich kann ich entweder gewinnen oder verlieren, das ist klar, aber es gibt auch zwei Richtungen zu kämpfen. Ich kann gegen was kämpfen oder ich kann für was kämpfen. Das war auch bei den Bibelstellen, die wir gelesen haben. Kämpf gegen die Sünde, gegen die Begierden, kämpfe für den Glauben und für das Evangelium. Also ich kann gegen was kämpfen und ich kann für was kämpfen. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, kämpf für das Evangelium. Und ich denke, beim Gegen was kämpfen, da sind wir in der Theorie recht safe, gegen was wir kämpfen sollten, gegen was wir uns wehren sollten. Und deshalb möchte ich die andere Frage stellen, für was kämpfst du? Für was kämpfst du? Ich habe das mal für mich überlegt, für was kämpfe ich hier in der Gemeinde? Ich kämpfe dafür, dass wir in den Gottesdiensten gute, bibeltreue Wortverkündigung haben. Ich kämpfe dafür, dass das Evangelium im Zentrum bleibt und nicht andere Themen ins Zentrum rücken. Ich kämpfe gegen Irrlehren. Ich kämpfe für Einheit in der Gemeinde, vor allem im Ältestenteam. Und ich kämpfe für Frieden in der Gemeinde. Ich kämpfe für Wachstum, innerlich und äußerlich. Und dann über die Gemeinde hinaus kämpfe ich bei der DMG, dass sie ein gutes Verwaltungsgebäude kriegen, dass sie hoffentlich bald einziehen können. Ich kämpfe mit mir selber gegen Anfechtungen, gegen schlechte Gedanken. Ich kämpfe in meiner Familie, am meisten, dass die Kinder auch geistig groß werden können. Ich kämpfe für meine Ehe, für unsere Ehe. Dafür kämpfe ich. Wofür kämpft ihr? Das letzte, vierte martialische Verb ist fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Und ergreifen ist, vorhin hat man die Jagd, das Nachjagen, dieser letzte Moment, diese Explosivität, schnapp, habe ich sie. Nochmal Vers 12, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ergreife das ewige Leben. Hat er das nicht schon, der Timotheus, das ewige Leben? Ergreife das ewige Leben. Ich möchte zwei Stellen lesen. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Oder Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wieso soll der Timotheus das ergreifen? Aber eindeutig steht in Timotheus, ergreif das ewige Leben in Vers 12. Und es wird sogar nochmal wiederholt im Text vom nächsten Mal, Vers 19. Da steht es dann für Reiche explizit. Die Reichen sollen teilen, dann Vers 19, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also auch die Reichen sollen das ewige Leben ergreifen. Und dann, um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es noch ganz abgefahrene Stellen, zum Beispiel Matthäus 19, 29. Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Also nicht hat es, nicht ergreifen, sondern er wird es erben irgendwann. Kann man sagen, okay, das war vor der Kreuzigung, aber auch Paulus hat solche Stellen drin, wo drin steht, es kommt erst noch. In Römer 6, 22 und 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, der Heiligung sollen wir nachjagen, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also am Ende das ewige Leben. Oder auch Titus 1, Vers 2, das ist diese Begrüßungs, Verse von Paulus, und da schreibt er, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also das ewige Leben als eine Hoffnung, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Was nun? Haben wir es? Sollen wir es ergreifen oder bekommen wir es irgendwann? Im Zweifel immer alles drei, ne? Weil alles drei steht in der Bibel. Wir haben es, wir sollen es ergreifen und wir erben es irgendwann. Ich habe es, das ewige Leben, indem ich glaube, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und ich ergreife es, das ist das, was ich jeden Tag machen kann. Ich ergreife es, ich nehme es für mich an, ich nehme Jesus, der das ewige Leben ist, jeden Tag mit in meinen Alltag, in das, was ich tue. Ich ergreife das ewige Leben in jeder Alltagssituation. Und ich bekomme es irgendwann, wenn ich bei ihm ankomme, dann erbe ich das ewige Leben. Also ich habe es, ich ergreife es und ich bekomme es. Das waren die vier Verben: fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Macht's einmal, dann könnt ihr es euch gut merken. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Nochmal schnell. Wie geht's euch jetzt mit diesen praktischen Themen? Seid ihr motiviert, das nächste Woche zu machen? Denkt ihr, schafft das? Oh. Vielleicht auch nur zwei Tage, ne? Die Woche ist lang. Montag, Dienstag vielleicht. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen. Wie ist es wohl dem Timotheus gegangen, als er das gelesen hat? Puh, schaue ich mal, ne? Wie ich das mache. Mit jedem Satz vielleicht auch so ein bisschen kleiner. Das auch noch zum Schluss so groß mit Hut. Und der Text ist so herrlich, weil ich finde, da steckt es drin, dass Paulus das merkt. Der kann das gar nicht, der Kerle. Und wir können das gar nicht. Und der Text hat so einen herrlichen Move drin. Und den möchte ich als zweites anschauen nach diesen martialischen, total praktischen Imperativen. Am Anfang wandelt sich der Text extrem, wenn man die nächsten Verse liest, wenn man 13 bis 16 liest. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Erkennt ihr diesen Move, diese Bewegung? Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot, welches Gebot? Ich denke nicht das Alte Testament, sondern das, was Paulus davor geboten hat, genau dieses. Dieses Gebot, dass das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und dann mit diesem Satz geht der Blick nach oben. Weg von diesem Klein-Klein, fliehe, nachjagen, kämpfen, ergreifen, geht der Blick hoch zu diesem Jesus. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Was für eine Power, die da drin steckt, was für ein Lobpreis und was für ein Move von diesem auf sich schauen und auf die Probleme schauen, hochschauen zu Gott, auf den gewaltigen Gott, der seine Zeiten und Zeitpunkte hat. Niemand kann ihn drängen, irgendwas zu tun. Niemand kann ihn zwingen, irgendwas zu tun. Er ist der König der Könige, der Herr der Herrschenden, wenn man an unsere scheinbar Herrschenden denkt. Trump, Putin, Xi Jinping. Gott ist viel größer. Er ist auch viel größer als alle, die vor ihnen waren und die nach ihnen kommen. Der allein Unsterblichkeit hat, Jesus ist das ewige Leben. Alles ist vergänglich, alles vergeht, außer er. Der Sohn ist ewiges Leben. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Er muss sich gar nicht verteidigen. Also Gott muss nicht kämpfen. Niemand kann zu ihm kommen. Ein unzugängliches Licht, wenn er es nicht zulässt. Und was für ein Privileg, dass wir zu ihm kommen dürfen, vor ihn, vor seinen Thron treten dürfen. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Der Blick von diesem Klein-Klein, von diesem auf uns schauen, den Blick heben auf diesen siegreichen, souveränen Gott. Das ist das, was ich euch empfehlen möchte für die nächste Woche. Wenn ihr in diesen Kämpfen drin seid, wenn ihr vielleicht auch Niederlagen erleiden musstet, den Blick zu heben auf diesen souveränen Gott. Das ist auch der Move, den Hiob gemacht hat. Hiob war ja ein Elend jagt das nächste und endlose Diskussionen mit seinen Freunden und irgendwann schaltet sich Gott ein. Und wie schaltet er sich ein? Hiob 38, 4 und 5, da macht Gott genau das, was hier Paulus auch mit Timotheus macht. Er hebt seinen Blick. Hiob 38, 4 und 5, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie gespannt? Genau das. Nimm deinen Blick weg von dem Klein-Klein und schau hoch zu Gott. Das bringt die Wende. Das bringt die Wende bei Hiob. Das bringt die Wende bei Timotheus. Und es bringt die Wende bei euch. Am Dienstag, wenn es die erste Niederlage hagelt, den Blick heben auf ihn, auf Gott, seine Allmacht preisen, in Lobpreis einsteigen, seine Stärke rühmen und dann geht es wieder weiter mit Fliehen, Nachjagen, Kämpfen, Ergreifen. Habt ihr noch ein bisschen Konzentration? Das wäre so ein Absprungzeitpunkt, aber ich bin gleich fertig. Noch ein Bonbon aus diesem Text. Da steckt noch viel mehr drin. Ist echt ein krasser Text. Lest ihn gern nochmal selber durch und denkt nochmal drüber nach. Aber eine Sache möchte ich noch betonen, auch im Vers 11, ganz am Anfang. Ich habe schnell drüber weggelesen. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge und jage nach und so weiter. Du aber, o Mensch Gottes. Paulus schreibt hier nicht, du aber, Timotheus. Du aber, Matthias. Sondern du aber, o Mensch Gottes. Das ist eine krasse Anrede. Wer sind denn die Gottesmenschen in der Bibel? Das sind besondere Menschen. Nicht jeder wird als Gottesmensch bezeichnet. Und auch davon ist das Alte Testament voll. Mose wird als Mann Gottes bezeichnet in 5. Mose 33. Samuel wird als Mann Gottes bezeichnet, 1. Samuel 9, Vers 6. Und Elia und Elisa werden mehrfach Männer Gottes genannt. Also Mose, Elia, Elisa, Samuel, Timotheus und du. Männer, Frauen, Gottes, Mensch Gottes steht hier. Das ist ein Brett. Für Männer, für Menschen Gottes hat Gott einen Plan und er hat eine besondere Aufgabe für sie. Er hat sie erwählt, berufen, befähigt und beauftragt. Gottes Menschen haben den Heiligen Geist. Die handeln nicht aus eigener Kraft, sondern Gottes Kraft wirkt durch sie. Du aber, O Mensch Gottes, fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife. Nicht aus mir raus, aus du aber Dave, du aber Timotheus, sondern du aber, O Mensch Gottes. Was für ein wunderbarer Text, da steckt so viel drin, von himmelhoch jauchzen, von diesem Lobpreis zu Niederlagen, zu Tode betrübt. Das ist kein Text für Kinderstunde, sondern es ist ein Text für welche, die im Glauben wachsen wollen, für Grown-ups. Und ich hoffe, ihr könnt es verdauen und was mitnehmen. Fliehen, nachjagen, kämpfen, ergreifen und den Blick heben, ihr Gottesmenschen. Amen.